Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Da ist sie, ein kleines, schmales Mädchen zwischen drei Männern aus der irakischen Armee. Das ist ein Foto, das in den letzten Tagen rumgegangen ist, über Social Media und über die unterschiedlichen Nachrichtenplattformen. Und dieses Mädchen, dieses kleine Schmale, das man dort sehen kann, das ist Linda W. Die kommt aus einem kleinen Ort in Sachsen. Und sie hat sich radikalisiert im vergangenen Jahr und sich dann dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen. Vor anderthalb Wochen ist sie dann festgenommen worden in Mosul. Ja, und jetzt? Was passiert jetzt mit der Linda? Und wie schätzt die eigentlich gerade ihre Lage selber ein? Versteht die eigentlich, was da gerade passiert ist? Das erfahrt ihr gleich hier bei mir in der Redaktionskonferenz. Verena von Keitz ist außerdem auch noch bei mir heute Abend.
Verena, hallo.
Hallo, du hast dich mit Müll beschäftigt und zwar mit dem Müll, der auf Festivals liegen bleibt. Ist es viel?
Ja, man muss sich nur die Fotos angucken. Es ist mega.
Lassen alle stehen. Zelte, Couchgarnituren, genau. Und so weiter.
Ganzer Plastikmüll und so weiter.
Okay, wie viel in Zahlen und wohin das führt am Ende, das werden wir gleich noch erfahren. Mein Name ist Sonja Meschkat. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Das war ein Wochenende voller Gewalt rund um den Tempelberg in Jerusalem. Hunderte Verletzte und 7 Tote. Im Moment sieht es mal wieder so aus, als würde der Konflikt zwischen Israel und Palästina die nächste Eskalationsstufe erreichen. Wir erinnern uns kurz, vor 10 Tagen sind ja 2 israelische Polizisten getötet worden am Tempelberg. Daraufhin hat Israel Metalldetektoren installiert, wovon sich wiederum die Palästinenser provoziert gefühlt haben. Und seitdem kommt es immer wieder zu Ausschreitungen. Denn auch das ist natürlich wichtig zu wissen, der Tempelberg ist sowohl für Juden als auch für Muslime ein heiliger Ort. Mahmoud Abbas, der Palästinenserpräsident, hat schon angekündigt, dass er die Beziehungen zu Israel vorläufig abbrechen, einfrieren möchte. Der Konflikt spitzt sich zu und deshalb will sich der UN-Sicherheitsrat treffen. Darüber spreche ich jetzt mit Benjamin Hammer, das ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Benjamin, wie will denn der UNO-Sicherheitsrat jetzt überhaupt deeskalierend vorgehen? Geht das?
Ja, das ist eine gute Frage. Die sogenannte internationale Gemeinschaft, viele Länder haben in den vergangenen Tagen schon versucht, die Situation zu deeskalieren. Schon vor dem letzten Freitag, an dem es ja salopp formuliert hier richtig geknallt hat, und haben das nicht geschafft. Deswegen muss man immer vorsichtig sein, wenn es darum geht, jetzt zu denken, dass die internationale Gemeinschaft, in dem Fall die Vereinten Nationen, auf einmal die Situation lösen können. Der UNO-Sicherheitsrat tagt noch nicht. Das wird heute noch geschehen. Ja, und heute ist die Situation hier in Israel bzw. hier in der Region noch ein bisschen schwieriger geworden. Gestern Abend begann das. Da ist ein Jordanier, ein jugendlicher Jordanier, in die Wohnung eines Sicherheitsbeamten der israelischen Botschaft in Amman gegangen. Der war da als Möbelaufbauer ganz normal da und hat dann mit einem Schraubenzieher den Israeli angegriffen, wurde dabei erschossen. Ein weiterer Jordanier kam auch ins Leben. Jetzt sagen die Israelis, der muss sofort zu uns kommen, unser israelischer Mitarbeiter. Und die Jordanier sagen, nee, den lassen wir nicht raus, wir wollen erstmal ermitteln. Das ist eine weitere Schwierigkeit jetzt hier in diesem Konflikt, denn die Jordanier sind auch verbunden mit diesen heiligen Städten in Jerusalem, weil die heiligen Städten dort, die muslimischen, islamischen heiligen Städten, von einer jordanischen Stiftung verwaltet werden.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf den Tempelberg. Also es gibt da jetzt diese Metalldetektoren und zusätzlich sind jetzt auch noch Kameras angebracht worden. So hochsensible kann man sich, glaube ich, ein bisschen vorstellen von der Funktion her wie so ein Körperscanner. Die israelische Polizei hat die angebracht. Werden die jetzt tatsächlich schon eingesetzt und ist das nicht wiederum eine weitere Provokation für die Muslime?
Also nach meiner Information wurden die angebracht an einer Stelle und es gibt verschiedene Berichte, wie ja nacktscannermäßig diese Kameras sind. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass das wirklich so einem Nacktscanner gleichkommt, weil dann wäre es in der Tat eine Provokation. Die Rede ist im Moment von hochmodernen Kameras. Heute Abend heißt es dann eher mit Gesichtsscannern. Und ja, diese Kameras sollen Das sind die aktuellen Berichte. Es wird spekuliert in israelischen Medien, die Metalldetektoren ersetzen. Aber jetzt kommt ein bisschen Bewegung in die Sache, weil die Vertreter der muslimischen, islamischen Städten gesagt haben, wir prüfen das zumindest. Also hochintelligente, hochsensible Kameras und keine Detektoren, das könnte ein Kompromiss sein.
Mahmoud Abbas hat ja gesagt, er will die Beziehungen zu Israel erstmal einfrieren. Welche Auswirkungen hat das konkret?
Das müssen wir in den nächsten Wochen beobachten. Es gibt einen Punkt, da könnte das kritisch werden, denn die Israelis und die Palästinenser, egal wie schlecht die sich in den letzten Jahren verstanden haben, die haben bei der Sicherheit kooperiert. Wenn also die Palästinenser etwas mitbekommen haben von einem Terroristen oder von einem Palästinenser, der einen Terroranschlag in Israel verüben möchte, dann haben sie die Israelis angerufen und gemeinsam wurden Anschläge verhindert. Wenn diese Zusammenarbeit jetzt auf Eis gelegt wird, dann könnte das Konsequenzen für die Sicherheit in Israel haben.
Bisher sind ja diese Ausschreitungen erstmal so auf diesen Bereich Tempelberg begrenzt gewesen. Bleibt das so oder hat das jetzt so einen Dominoeffekt?
Also wir haben in den vergangenen Tagen schon Ausschreitungen und Konflikte in anderen Gebieten gesehen. Ein Palästinenser ist ja am Freitagabend in eine israelische Siedlung im Westjordanland eingedrungen, in das Haus einer Familie eingedrungen und hat dort drei Israelis getötet. Wir sehen Ausschreitungen an vielen Orten der Region. Ja, und heute kam es dann zu einem Messerangriff eines Palästinensers auf einen arabischstämmigen Israeli. Das ist immer so traurig, wenn man das hier erzählt, aber die Nachrichtenagenturen, die schreiben das so auf. Der Palästinenser dachte, der arabischstämmige Israeli sei ein Jude, deswegen hat er ihn angegriffen. Gestorben ist dabei niemand. Ist ja mal eine gute Nachricht.
Danke an dich, Benjamin, für diese aktuellen Eindrücke. Der Streit um den Zugang zum Tempelberg in Jerusalem eskaliert. Deshalb kommt der UN-Sicherheitsrat zusammen zu einer Dringlichkeitssitzung.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Und ihr müsst jetzt ganz, ganz stark sein, denn der Bürgermeister von Talkeetna in Alaska ist tot. Und es ist sehr, sehr traurig. 900 Einwohner aus diesem Ort sind auch traurig. Und nicht nur die. Verena von Keitz, du wirst uns jetzt aufklären, warum die Trauer so groß ist. Was ist da los in diesem Ort in Alaska?
Der Bürgermeister namens Stubbs ist am Donnerstagabend gestorben. Im Alter von 20 Jahren und 3 Monaten. Könntest du jetzt sagen, oh, so jung.
Ja, würde ich jetzt auch sagen.
Aber ist er nicht. Im Gegenteil. Es war eigentlich schon ein sensationelles Alter, denn Stubbs war ein Kater.
Ah, da ist der Trick. Okay, also dieser Ort hatte eine Katze als Bürgermeister? Ja. Ernsthaft?
Honorary Feline Mayor. Katzenehrenbürgermeister war die korrekte Bezeichnung. Einen menschlichen Bürgermeister gab es nicht an dem kleinen Ort. Und vor 20 Jahren hat man sich dann entschieden, naja, wenn kein Mensch das machen will, dann macht es halt eine Katze. Und dieser Kater wurde dazu auserkoren, als er gerade mal 1 Jahr alt war, also er hat schon sehr früh angefangen, dann wurde er natürlich mit diesem Titel schnell zur Touristenattraktion und hat inzwischen ja dann auch ein stolzes Alter erreicht als Katze und auch als langjähriger Bürgermeister, muss man sagen. Das ist übrigens anscheinend nichts Einmaliges. Nach einem Bericht des britischen Guardian gibt es auch in einem Ort in Sibirien, also in Russland, einen Katzenbürgermeister. Der Grund dafür ist angeblich, dass die Leute die Politiker so über hatten mit Korruption und so weiter, dass sie lieber eine Katze gewählt haben.
Ja, an der einen oder anderen Stelle kann ich das durchaus verstehen. Kater Stubbs ist tot. Sein Bürgermeisteramt in einem kleinen Ort in Alaska ist jetzt frei. Vielleicht wird es ja wieder eine Katze. Gibt es schon Anwärter?
Ja, es gibt anscheinend schon einen kleinen Anwärter auch wieder von der Felinen-Gattung. Und ja, mal sehen. Hören wir bestimmt von.
Miau.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Die Kleinstadt Pulsnitz in Sachsen ist ungefähr das Gegenteil von großer, aufregender Welt. 7.500 Einwohner, ländliche Gegend, alles sehr überschaubar. Es gibt einen Marktplatz, es gibt eine Tageszeitung, ein Pfefferkuchenmuseum und immerhin einen Eintrag bei Wikipedia. Dass man als Jugendlicher irgendwann mal raus möchte aus Pulsnitz, die große Welt sehen, was Aufregendes erleben, kann man verstehen. Linda W., 16 Jahre, kommt aus Pulsnitz und die wollte nicht nur was erleben. Die wollte Dschihadisten dabei unterstützen, einen Gottesstaat aufzubauen. Und deshalb hat sie sich radikalisiert und sich dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen. Die junge Frau hat sich über die vergangenen Monate dann immer mehr eingefunden in diese Ideologie und ist dann ist dann, nach Mosul gegangen, in den Irak. Vor anderthalb Wochen ist sie vom irakischen Militär festgenommen worden. Amir Mousavi vom Rechercheverbund von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung konnte mit Linda W. sprechen. Ich habe vor der Sendung mit ihm, mit Amir wiederum sprechen können und wollte erstmal von ihm wissen, welchen Eindruck Linda eigentlich auf ihn gemacht hat.
Also ich habe den Eindruck, dass Linda ein Mensch, der nicht wirklich verstanden hat, in welcher Situation, in welche Schwierigkeiten sie sich befindet. Sie antwortet auf meine Frage, ob sie nach Deutschland zurückkommen will, sagte sie, ja, ich will nach Deutschland, ohne nachzudenken, was bedeutet das eigentlich und welche Konsequenzen ist juristisch, aber auch sei es in Irak oder sei es auch in Deutschland. Was erwartet sie? Mir scheint, dass sie noch nicht verstanden hat.
Du meinst, dass sie noch nicht verstanden hat, dass sie da etwas getan hat, für das sie sowohl im Irak als auch in Deutschland eben mit juristischen Konsequenzen zu rechnen hat?
Ganz genau, weil alleine, wenn wir davon ausgehen, dass Linda hat keine Verbrechen begangen. Alleine der illegale Grenzübergang laut der irakischen Gesetz in Jugendstrafe wird sie mit bis zu 3,5 Haftstrafe geahndet.
Mit 3,5 Jahren, ne? Mhm.
3,5 Jahren, richtig.
Also du hast jetzt gerade gesagt, du hattest den Eindruck, dass sie das noch gar nicht richtig verstanden hat, welche Konsequenzen das jetzt nach sich ziehen wird. Was war denn insgesamt dein Eindruck von ihr? Also hattest du das Gefühl, die wirkt relativ gefasst? Hattest du das Gefühl, sie steht ein bisschen neben sich? Wie war das?
Sie war gefasst, also von physischer Zustand war sie in einem dementsprechend gut. Sie konnte ganz normal laufen, trotz einer Schusswunde in ihrer Oberschenkel, die sie gehabt hat. Sie konnte meine Fragen beantworten und auch einige Eindrücke schildern.
Wie ist denn überhaupt der Kontakt entstanden zu dir und Linda? Wie ist das vonstatten gegangen?
Also ich war in Mosul, in der alten Stadt, als ich gehört habe, das sei deutsche Frauen oder deutsche Gefangene festgenommen worden und nach Bagdad geflogen. Und es gingen ein paar Fotos ins Netz. Und da ich auch Kontakt mit die Familien habe, mit meinen Kollegen im Rechercheverbund, wussten wir von vornherein, das handelt sich um Linda. Wir sind in einem sehr guten Draht mit der Familie, mit ihrer Familie in Deutschland. Und ich habe den Richter angesprochen. Und er hat mir den Zugang erlaubt. Der Richter hat auch die medizinische Untersuchung eingeordnet, weil laut irakisches Gesetz darf den Richter nicht ein Verdächtiger vernehmen, solange das Zustand nicht erlaubt, also medizinisch.
Du hast also auch Kontakt zu Lindas Familie, die ist ja in Deutschland. Haben die jetzt schon mal irgendwas gesagt? Hatten die jetzt schon mal direkten Kontakt zu ihrer Tochter?
Also der letzte direkte Kontakt ist bestimmt 6 Monaten her. Der erste Reaktion von der Familie von Linda waren zweiseitig. Einmal waren sie überglücklich, dass Linda noch lebt und geht ihr dementsprechend gut. Waren sie aber dennoch besorgt, was wird mit ihr geschehen, sei es im Irak oder in Deutschland. Aber überwiegend war positiv, weil sie ist am Leben.
Linda hat ja gesagt, dass sie jetzt genug hätte vom Krieg und von den Waffen und auch vom Leid in Mosul. Was glaubst du, ist sie jemand, der das jetzt bereut im Nachhinein, dass sie sich dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen hat?
Ich glaube schon, ist sie schon bereut und hat sie darauf auch auf meiner dieser explizit die Frage, ob sie sich bereut ist. Und hat sie eindeutig gesagt, ja, ich bereue mich. Und sogar auch war sie willig, mit den Justizbehörden im Irak zu kooperieren. Also ich glaube schon, dass Linda mehr oder weniger von innerlich her hat sie verstanden, dass das hier nicht wie damals vorgestellt hat, hier IS, ist es nicht ihre Welt.
Also hast du den Eindruck, sie hat so diese rosarote Brille in Bezug auf den IS, die hat sie jetzt abgenommen?
Das ist eine ganz normale Reaktion von vielen Beobachtern, die wir letzte 2-3 Jahren gemacht haben. Junge Leute, radikalisieren sie sich. Und wenn sie vor Ort sind, sehen sie die Realität mit anderen Blick und viele von diesen Leuten wollen sie zurückkehren. Einige schaffen sie den Weg zurück, andere leider nicht und darunter ist auch Linda.
Amir Mousavi vom Rechercheverbund von WDR, NDR und der Süddeutschen Zeitung hat mit Linda W. gesprochen. Die 16-Jährige ist Anhängerin vom sogenannten IS und sie ist in Mosul festgenommen worden.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Festivals im Sommer ist schon richtig, richtig geil, ne? Also 2-3 Tage exzessiv Musik hören, völlig überteuertes Essen kaufen, Bierchen trinken und auf so einem schönen, durchweichten, matschigen Platz campen. Und am Ende stellen sich natürlich dann alle die Frage, soll ich dieses völlig nasse und verdreckte Zelt echt noch mit zurücknehmen nach Hause? Naja, hat nicht so viel gekostet. Komm, ich lasse es einfach da. Das machen ganz schön viele Leute tatsächlich, muss man sagen. Und auch deshalb haben Festivals ein ziemliches Müllproblem. Verena von Keitz, unsere Reporterin, du hast dich nochmal genauer mit diesem Thema beschäftigt. Also das ist wirklich krass. Da stehen Zelte, ja. Zeltlandschaften und die bleiben einfach da stehen. Die Leute fahren einfach nach Hause.
Genau. Also das sieht man wirklich auf diesen vielen Fotos. Ist auch nicht ein ganz neues Phänomen. Nach einem Festival, völlig übersät. Alles mit Plastikmüll, mit Einwegbechern und mit Papptellern und eben auch jede Menge von diesen zurückgelassenen Zelten oder Einweggrills. Und die Deutsche Umwelthilfe, die sagt, Festivals haben ein massives Müllproblem und der Trend würde tatsächlich auch zu mehr Müll gehen. Zum einen, weil es einfach insgesamt immer mehr Festivals gibt jedes Jahr, aber auch, weil die Müllmengen in den letzten Jahren steigen. Darüber habe ich mit Thomas Fischer gesprochen von der Deutschen Umwelthilfe und er hat mir das erzählt.
Der Einsatz beispielsweise beim Getränkeausschank von Mehrwegsystemen ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Es wird immer häufiger auf Einwegplastikbecher gesetzt und das führt natürlich dazu, dass die Müllmengen deutlich angestiegen sind. Der Grund ist dann relativ einfach, da sagt man, ja gut, wir müssten da ein Spülmobil vor Ort haben und müssten die Teller und die Mehrwegbecher waschen. Das ist uns zu anstrengend und deshalb nehmen wir einfach die einfachere Einwegvariante. Das heißt, wir geben die Einwegplastikbecher raus, die liegen dann zwar in der Umwelt rum, aber wir müssen uns damit nicht mehr groß beschäftigen.
Gut, das hat also irgendwie einen leichten Bequemlichkeits- und Effektivitätsgrund vielleicht.
Also, weil man den Trend ja auch insgesamt sieht, mehr zu Einweg,
genau.
Weg von Mehrweg.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, viel und so. Also gibt es konkrete Zahlen? Kann man es irgendwie in Zahlen fassen?
Ja, ein Beispiel, Summer Jam, 3-Tage-Festival am Fühlinger See mit 30.000 Besuchern. Da fallen nach Angaben des Veranstalters 120 Tonnen Müll an.
Das klingt schon viel.
Ein Freund von mir, der wohnt da auch, der hat mir erzählt, am Tag danach, das sei wirklich der Hammer, also wie im Krieg. Die Leute lassen alles da stehen, wie wir schon gesprochen haben, auch Pavillons und den ganzen Müll. Und das Beispiel, was mir Thomas Fischer von der Umwelthilfe erzählt hat, ist zum Beispiel Rock am Ring, sehr großes Festival. Da sind es wohl sogar 800 Tonnen Müll, die dann so zusammenkommen. Und das seien so viel wie 4.000 deutsche Bundesbürger in einem Jahr produzieren.
Aber gibt es nicht auch immer mehr Veranstalter, die sagen, also wir möchten unsere Festivals gerne nachhaltiger veranstalten. Wir wollen da ein bisschen mehr drauf achten.
Klar, das wird viel gesagt. Wenn man genauer guckt, dann wird da auch gerne mal zum Beispiel Ökostrom genommen. Bei den gewaltigen Strommengen, die ein Festival schluckt, ist das natürlich nicht verkehrt. Aber Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe sagt, dass es wirklich diese Abfallmengen sind, die ihnen große Sorgen bereiten. Und dass insgesamt auch so eine Wegwerfmentalität zu beobachten ist, die sich immer weiter durchsetzt. Jetzt egal, ob Plastikteller oder Zelt, was nur einmal genutzt wird. Wobei es schon auch Versuche gibt von Festivalbetreibern dagegen zu steuern. Das Deichbrandfestival in Norddeutschland, das gerade am Wochenende war, das fährt jetzt zum Beispiel konkret gegen diese Einwegzeltnummer, eine Aktion, Love Your Tent. Also da stempeln dann Leute ihr Zelt mit dem Logo und posten das fleißig auf Facebook. Manche stempeln auch auf ihren nackten Rücken, damit sie einfach sozusagen dafür Werbung machen. Und das scheint tatsächlich ganz gut anzukommen.
Und bei einigen Festivals kriegt man jetzt auch am Anfang so einen Müllsack in die Hand gedrückt. Den soll man dann natürlich möglichst voll zurückbringen und dann bekommt man Geld dafür. Das ist so das System.
Ja, das ist inzwischen wirklich verbreitet. Du zahlst mit deinem Ticket quasi gleich Pfand für den Müll, den du produzierst. Und wenn du dann diesen Müllsack voll zurückbringst am Ende, dann kriegst du dieses Pfandgeld zurück. Das hilft dem Veranstalter natürlich beim Aufräumen. Dann sieht es vielleicht nachher nicht mehr ganz so schlimm aus. Ich persönlich finde es eine zweischneidige Sache, denn du wirst belohnt für volle Mülltüten. Und Thomas Fischer sagt auch, dass es insgesamt keine gute Idee ist, weil sozusagen das Recycling wegfällt.
Auf solchen Festivals ist halt das große Problem, selbst wenn man einen Müllsack in die Hand gedrückt bekommt, da landet dann alles drin. Das ist dann faktisch Restmüll, der nicht mehr sortiert wird, der dann im Grunde genommen so in die Verbrennungsanlage gefahren wird. Da werden aber eben diese ganzen wertvollen Rohstoffe, die man wiederverwenden kann, die man recyceln kann, dann eben verbrannt und gehen verloren.
Das heißt, man bräuchte ja Mülltrennung auf Festivals, stelle ich mir auch ein bisschen umständlich vor.
Ja, es gibt wohl manche Festivals, die das versuchen, aber natürlich bei so einem riesigen Ding mit so vielen Leuten ist das ganz schön schwierig. Trotzdem bleibt auch nach wie vor noch das Wichtigste, einfach sozusagen vorher anzusetzen und den Müll von vornherein zu vermeiden. Das geht auch gar nicht, ist nicht so schwer.
Das kann man beispielsweise mit ganz einfachen Sachen, indem man die Wurst im Brot rausgibt und nicht jedes Mal mit Plastik beschichteten Pappteller dazu und auch nicht jedes Mal Einwegbesteck dazu gibt. Das kann man dann einfach so essen. Durch diese Dinge, die so banal klingen, aber überhaupt nicht banal sind, weil sie in der Regel nicht umgesetzt werden, das sind Dinge, die schon zu deutlich weniger Abfall, zu weniger verschmutzten Flächen führen und auch ressourcenschonend sind. Und deshalb müssen wir ganz klar sagen, hier können Veranstalter noch viel mehr machen.
Also es ist eigentlich recht schlicht. Und wer nun keine Lust darauf zu warten, dass die Veranstalter in die Puschen kommen, der kann ja selbst dafür sorgen und zum Beispiel sein eigenes Mehrweggeschirr mitnehmen.
Festivals sind richtige Müllschleudern, das kritisiert die Deutsche Umwelthilfe und es gibt noch viel, was sich in dem Bereich verbessern ließe. Danke für die Infos, Verena von Keitz.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Naja, also eine Poolparty könnt ihr dann nicht feiern und ihr könnt auch keinen aufblasbaren Flamingo schwimmen lassen. Aber hey, man kann ja mal groß denken, ne? Die Freiheit nehmen wir uns jetzt einfach mal. Der Mond ist nämlich feuchter als gedacht. Das ist so die Nachricht aus der Wissenschaft heute. Zwei US-Forscher haben Daten analysiert aus einer indischen Mondsonde und sie kommen eben zu diesem Ergebnis. So staubtrocken wie bisher vermutet, ist der Mond gar nicht. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an und zwar mit Michael Büker, der ist Wissenschaftsjournalist und kann uns das erklären. Michael, was genau haben die Wissenschaftler jetzt rausgefunden?
Ja, hallo. Was gemacht wurde, ist tatsächlich, dass mit einer indischen Raumsonde, die um den Mond gekreist ist, Infrarotstrahlung auf den Mond runtergeschickt wurde. Und dann hat man geguckt, wie viel davon wird zurückgeworfen, also Reflexionsmessung. Und dabei kann man feststellen, ob ein Teil dieser Strahlung verschluckt wird, und zwar auch von Wasser. Das kommt dann auf die Wellenlänge an. Und die Forscher haben rausgefunden, dass ein größerer Anteil der Strahlung von etwas verschluckt wird, das wahrscheinlich Wasser ist, als man bisher gedacht hat, und zwar an Stellen, wo das Mondgestein danach aussieht, als wären da Vulkane aus dem Mondboden rausgeflossen. Das Ganze hat sich also vor sehr langer Zeit abgespielt, als es auf dem Mond noch aktiven Vulkanismus gab. Und in diesem Gestein ist eben deutlich mehr Wasser gefangen, als man bisher dachte.
Und wo ist das Wasser auf dem Mond?
Das ist in gewissen Kratern und gewissen Gegenden, wo es früher mal Vulkane gab. Und das, was die Vulkane ausgeworfen haben, ist Gestein, das etwas stärker wasserhaltig ist. Und der Gehalt beträgt dann 0,1 bis 0,4 Promille Wasser, also in diesem gesamten Gestein, sagen die Forscher.
Wie ist das denn jetzt? Also wir sprechen jetzt immer vom Wasser, aber in was für einer Form liegt das denn da eigentlich auf dem Mond vor? Ist es so wie bei uns, also flüssig, oder ist das anders?
Ja, das sind jetzt keine Pfützen, aber das ist schon eher flüssiges Wasser oder vielleicht auch Eisbröckchen, die aber ganz winzig sind. Das heißt, noch kleiner als Schneeflocken, sogar einfach nur winzige Grüppchen von Wassermolekülen, die sich da drin dann im Gestein sozusagen festgesetzt haben, wie in so Poren, schätze ich mal, kann man sich das vorstellen.
Und woher kommt dieses Wasser?
Ja, das ist ein interessantes Rätsel. Bisher dachte man, dass wenn es überhaupt Wasser auf dem Mond gibt, dass das von zum Beispiel Kometeneinschlägen dorthin transportiert werden muss oder dass Teilchen des Sonnenwindes gewisse chemische Veränderungen in der Mondsubstanz hervorrufen könnten, die dann dazu führen, dass sich auch ein kleines bisschen Wasser bildet. Nun ist aber das Spannende an der Entdeckung dieser Forscher, dass der Zusammenhang mit Vulkanismus darauf hindeutet, dass das Wasser aus dem Inneren des Mondes nach außen transportiert wurde. Das heißt, die Forscher sagen, es gibt Wasser auch im Inneren des Mondes, wo man bisher praktisch gar keins vermutet hatte.
Jetzt ist das ja nicht so neu, also dass es Wasser auf dem Mond gibt. Davon hat man ja schon öfter mal was gehört. Was ist denn jetzt eigentlich an diesem Ergebnis so überraschend?
Ja, was man vorher schon kannte, war, dass es an den Polen des Mondes, da gibt es Gebiete in etwas tieferen Kratern, die niemals Sonnenlicht sehen. Und an diesen Stellen wusste man schon, dass es richtige Eisablagerungen gibt. Und das Neue ist jetzt eben, dass das Wasser im Inneren des Mondes steckt, was die Forscher sagen, man dadurch herausgefunden hat, dass Gestein, was von Vulkanen nach außen transportiert wurde, dieses Wasser enthält.
Was bringt mir denn diese Erkenntnis jetzt eigentlich auf der Erde? Also ich habe mich gefragt, was ist zum Beispiel mit Astronauten, wenn es mal eine zukünftige Mondmission gibt, hätten die irgendeinen Vorteil davon?
Ja, schwierige Geschichte. Das kommt sicherlich darauf an, wie lange man auf dem Mond will. Wenn man es wie die Astronauten damals nur 1-2 Tage dort aushalten muss, dann nimmt man sich am besten einfach so eine große graue Trinkflasche mit hat dann vor Ort genug Vorrat. Wenn man länger dort bleibt, dann kann man überlegen, schicke ich einen großen Tank mit und recycle das. So wird es zum Beispiel auf der Internationalen Raumstation gemacht. Oder man versucht es eben aus dem Boden zu kratzen. Das wäre aber eine ganz schöne Herausforderung, denn man müsste für 1 Liter Wasser mehrere Tonnen Gestein verarbeiten.
Das heißt, Michael, mit der Poolparty auf dem Mond wird doch auch eher schwierig dann, ne?
Dauert erstmal.
Okay, alles klar. Das merke ich mir. Vielen Dank an dich. Auf dem Mond gibt es wohl doch mehr Wasser als gedacht. Die Infos dazu und die Hintergründe hatte Michael Büker.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
So, liebe Ladies, ich muss euch jetzt noch eine Sache sagen. Wenn euer Typ sagt, ich gehe mal schnell Sprit besorgen, dann müsst ihr wirklich mit allem rechnen. Auch wenn ihr hinten in einem liegen gebliebenen Auto sitzt und jetzt sagt, Entschuldigung, Sonja Meschkat, was ist das denn für ein bescheuertes Klischee? Dann muss ich euch sagen, wartet mal ab, denn Verena von Keitz hat sich diese Geschichte, die jetzt noch etwas verworren klingt, noch mal genauer angeguckt. Also Verena, was ist passiert am Wochenende?
Am Samstagabend ein älteres Ehepaar auf der Durchreise auf einem Autobahnzubringer in Bremen liegen geblieben. Sprit war leer. Also Tank war leer. Das berichtet der Weser-Kurier. Einfach kein Benzin mehr im Tank. Und der Mann meinte dann, ah, ich gehe mal eben Treibstoff holen. Hat sich auf sein Fahrrad geschwungen. Das klingt ein bisschen so, als wären sie irgendwie in Urlaub unterwegs gewesen.
Hatte er dabei, ja. Genau.
Vielleicht hinten drauf gespannt oder so. Ja. War ja praktisch. Okay, die Frau bleibt im Auto, wartet und wartet und wartet und wartet stundenlang. Und kein Ehemann kommt zurück.
Gut, was hat sie gemacht? Polizei informiert
Klar.
oder was?
Sie hat erst ihn angefangen zu suchen, hat sich dann bei der Polizei gemeldet. Mein Ehemann ist verschwunden. Die wollten schon mit der Fahndung loslegen und kriegten dann aber gegen 1 Uhr nachts, da merkt man, wie viel Zeit wirklich ins Land gegangen war, eine Info von Polizeikollegen. Die hatten wiederum einen Mann aufgegriffen beim Schützenfest in Stur. Das ist so etwa 10 Kilometer entfernt, der nicht mehr den Weg zurück kennen würde. Und das war wirklich genau dieser Mann, der nur mal eben Benzin holen wollte.
Ach komm.
Und ich kann ihn dir nicht ersparen, diesen Karlauer, der war beim Schützenfest und hat dort getankt.
Oh Gott, ist das verrückt. Also ich nehme an, er ist dann irgendwann wieder zurückgekommen, er hat das Auto wiedergefunden und dann hat er erstmal einen schönen Einlauf bekommen von seiner Frau oder was?
Ja, darüber wird nicht berichtet. Man kann es sich wahrscheinlich gut so vorstellen. Auf jeden Fall bleibt zu hoffen, würde ich mal sagen, dass dann seine Frau weitergefahren ist.
Also ich stelle mir das völlig absurd vor. Da fährt der Typ los und dann vergisst er, weswegen er losgefahren ist, weil er zwischendurch erst nochmal einen heben muss.
Ja, man weiß es nicht. Und vielleicht hat er auch kein Handy dabei gehabt.
Dinge,
wahrscheinlich. Oder aus.
Dinge passieren.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Die schlechte Nachricht auch im Jahr 2017. AIDS kann immer noch nicht geheilt werden. Etwa 39 Millionen Menschen sind mit dem HIV-Virus infiziert. Das schätzen die Vereinten Nationen. Aber, und das ist die gute Nachricht, jeder zweite dieser 39 Millionen Infizierten, der bekommt AIDS-Medikamente. Die Zahl der AIDS-Toten konnte halbiert werden in den letzten Jahren und die Zahl der Neuinfektionen ist zurückgegangen. Das merkt man gerade in Afrika, dass da die Behandlungsprogramme erfolgreich sind. Die Lebenserwartung dort hat um 10 Jahre zugenommen. Wirklich unter Kontrolle bringen könnte man AIDS allerdings nur mit einem Impfstoff. Das sagen Experten. Und trotz aller Rückschläge glauben sie ganz fest daran, dass sie das auch schaffen werden. Auf einer großen AIDS-Forschungskonferenz in Paris haben Wissenschaftler heute einen neuen experimentellen Impfstoff vorgestellt. Und unser Wissenschaftsjournalist Martin Winkelheide, der kann uns mehr dazu sagen. Martin, wie sieht denn dieser neue Impfstoffkandidat aus?
Das ist eher so ein Baukasten, der da getestet worden ist. Die Impfung verläuft in mehreren Etappen. Also am Anfang gibt es 2 Spritzen, so eine Art Grundimmunisierung, und zwar mit Strukturen, die eigentlich in der Natur gar nicht so vorkommen. Aber der Körper soll eben lernen, sich gegen möglichst viele verschiedene AIDS-Viren zu wehren und darauf soll das Immunsystem fit gemacht werden. Und nach dieser Grundimmunisierung folgen dann noch 2 Verstärkerimpfungen. Und da haben die Forscher verschiedene Varianten ausprobiert. Insgesamt haben 400 Freiwillige an der Impfung, an dem Test teilgenommen, in Südafrika, in Ruanda, in Uganda und in Thailand, also schon über die Welt verteilt. Und die sind dann jeweils auf verschiedene Gruppen aufgeteilt worden. Und die haben dann jeweils sozusagen eine Variante von dem Impfstoffbaukasten gespritzt bekommen.
Warum denn dieses Baukastensystem? Also wie sind die Forscher darauf gekommen, das eben so aufzuziehen?
Weil sie vorab nicht genau sagen konnten, welcher Impfverstärker die beste Antwort vom Immunsystem hervorruft. Also haben sie gesagt, müssen wir ausprobieren. Und haben dann eben verschiedene Booster-Varianten entwickelt und können die jetzt ziemlich gut miteinander vergleichen. Also welcher Booster macht was? Denn die Grundimpfung ist im Prinzip dieselbe. Alle Kombinationen haben aber das gleiche Ziel. Also der Körper soll lernen, wirksame Abwehrmoleküle gegen das Virus zu bauen und damit Viren, die in den Körper eindringen, dann direkt sozusagen neutralisiert, erkannt und zerstört werden können. Und der Körper soll aber auch merken, hoppla, da hat sich ein Virus in der Zelle verkrochen. Die Zelle ist jetzt infiziert, dann müssen wir die Zelle abräumen.
Ah, okay, also so, dass Sie direkt weiterdenken können. Verstehe. Vielleicht kannst du uns noch mal sagen, warum es generell so schwierig ist, wirklich einen Impfstoff zu entwickeln, der eben diese gewünschte Wirkung hat. Also was macht dieses Virus? Ich weiß, es verändert sich ja permanent.
Es ist sehr veränderlich und es sind eben verschiedene Virustypen unterwegs auf der Welt. Und regional ist es immer ein bisschen verschieden. Also das heißt, es ist nicht wie beim Masernvirus, wo man sozusagen einen Impfstoff entwickeln muss und der wirkt gegen alle Masern weltweit. Mhm. So. Sondern man muss eben gucken, welche Viren sind wo unterwegs und die unterscheiden sich zwar nur so ein bisschen, aber das macht es extrem schwierig, eben einen passenden Impfstoff zu machen. Und die große Frage ist eben, wie kann man das Immunsystem trainieren, damit es wirklich sicher alle diese Virusvarianten erkennt und aus den Rückschlägen der letzten 35 Jahre und eben den kleinen Teilerfolgen haben die Forscher mühsam lernen müssen. Und in dem Baukasten-Impfstoff steckt sozusagen die Erfahrung von 35 Jahren Forschung auch.
Und wie erfolgversprechend ist das Ganze jetzt? Also ist das ein Impfstoff, der in den nächsten Jahren dann tatsächlich auch zugelassen werden kann?
Also man hat jetzt in dieser ersten Studie gesehen, okay, der macht Reaktionen, löst er im Immunsystem aus, das Immunsystem lernt. Und lernt ganz gut. Aber man hat so ein Profil jetzt, wie das Immunsystem reagiert. Aber in der ersten Phase dieser Studie ging es ja erstmal nur darum zu sehen, wie gut wird der Impfstoff vertragen? Hat er irgendwelche unangenehmen Nebenwirkungen oder unerwartete Nebenwirkungen? Und wenn die Forscher jetzt wissen wollen, ob der Impfstoff auch wirklich von der Ansteckung schützt, dann müssen sie wirklich eine große Feldstudie machen. Das war jetzt keine kleine Studie, es waren 400 Teilnehmer. Aber so eine Feldstudie, da braucht man schon ein paar tausend Teilnehmer. Ob es die geben wird, das ist noch nicht entschieden. Das Forschungskonsortium, da sind die nationalen Gesundheitsinstitute der USA drin, mehrere US-Universitäten, auch ein Pharmakonzern, Johnson & Johnson, die wollen nach der endgültigen Auswertung der Studie das entscheiden. Im Prinzip kann es aber Ende des Jahres oder im nächsten Jahr, 2018, schon losgehen. Ergebnisse wird es dann allerdings erst in 3 bis 5 Jahren geben. Also solche Feldstudien mit mehreren tausend Teilnehmern, die sind sehr aufwendig. Und dann wird man wissen, funktioniert es oder funktioniert es nicht und wie gut funktioniert es. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt der Durchbruch, aber es ist ein wichtiger Fortschritt auch in der Impfstoffentwicklung.
Es ist ein weiterer Weg. Auf einer großen AIDS-Forschungskonferenz in Paris haben Wissenschaftler heute einen neuen Impfstoff gegen AIDS vorgestellt. Der funktioniert so nach dem Baukastenprinzip. Wie genau, die Infos dazu hatte Martin Winkelheide.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Wer was Ungesundes trinkt, kriegt gleich Lust darauf, auch was Ungesundes zu essen. Dass süße Getränke wie Limonade oder Eistee wegen des hohen Zuckergehalts ungesund sind und unter anderem das Risiko für Übergewicht erhöhen, ist längst bekannt. Forscher aus den USA konnten jetzt aber auch nachweisen, dass sie auch aus 2 anderen Gründen keine gute Wahl zum Essen sind. Zum einen machen sie Appetit auf Deftiges und Salziges und zum anderen verringern sie den Fettabbau. Für die Studie mussten 24 Probanden in eine Kammer, in der Sensoren die Zusammensetzung ihrer Atemgase messen. Aus diesen Werten lässt sich ermitteln, wie aktiv der Stoffwechsel ist. Dann bekamen die Probanden etwas Proteinreiches zu essen und teilweise auch eine süße Limo dazu. Es stellte sich heraus, dass der Softdrink beeinflusst, wie die Mahlzeit verdaut wird. Demnach baut der Körper nach dem Essen mit Limo 8% weniger Fett ab als ohne. Außerdem hatten sie danach nicht nur früher wieder Hunger, sondern auch direkt nach dem Essen noch Lust auf was Fettiges. Und das, obwohl sie eigentlich satt waren. Gerade ist die Diskussion über Feinstaub und die Folgen ja wieder etwas heftiger. Und wenn es dabei um mögliche Gesundheitsschäden geht, dann meist um die der Anwohner. Aber auch die Menschen in den Fahrzeugen sind schädlichen Einflüssen ausgesetzt. Und das laut einer Studie aus den USA stärker als bisher gedacht. Die Forscher haben auf den Beifahrersitzen der Autos von Pendlern in Atlanta Sensoren installiert. Die haben gemessen, wie stark die Luft im Inneren der Autos belastet ist. Ergebnis? Die Feinstaubbelastung war bis zu doppelt so hoch wie die, die Sensoren am Straßenrand gemessen hatten. Ähnlich war es mit schädlichen Chemikalien aus Abgasen, die oxidativen Stress im Körper auslösen können. Für die Forscher zeigen die Ergebnisse, dass Städte und Verkehrsplaner schnell aktiv werden müssen, um etwas zu ändern. In Atlanta gäbe es für Pendler bisher einfach keine sinnvolle Alternative zum Auto. Die Wiesenorchidee ist ganz schön faul. Anstatt ihre Nahrung selbst herzustellen, per Photosynthese, lässt sie sich lieber von unterirdischen Pilzen mit versorgen. Das schreiben Wissenschaftler aus Bayreuth und London in einem Fachmagazin. Sie haben insgesamt 17 heimische Orchideenarten untersucht. Waldorchideen müssen die Symbiose mit den Pilzen eingehen, weil sie im Unterholz nicht genug Sonnenlicht abbekommen, um sich per Photosynthese selbst vollständig zu ernähren. Da die Pilze wiederum in einer Symbiose mit den Waldbäumen leben, entsteht sogar eine biologische Dreierbeziehung. Anders als die Waldorchideen hätten die untersuchten Wiesenorchideen auf den Bergwiesen der Alpen genug Sonne. Sie leben aber trotzdem auf Kosten der Pilze. Die Forscher vermuten, dass ihnen das Konkurrenzvorteile verschafft. Außerdem könnten sie mithilfe der Pilze auch ungünstige klimatische Bedingungen relativ lange aushalten.
Deutschlandfunk Nova.
Wie kommt man am besten an Blumen ran? Liebe Verena, ich frage direkt mal dich. Was würdest du machen? Ich wäre für schenken lassen zum Beispiel. Oh, Verena möchte gar nicht. Möchtest du, ich wollte eigentlich nur von dir wissen, wie kommt man am besten an Blumen ran? Welche Lösung würdest du bevorzugen?
Ja.
Ich würde sagen, schenken lassen.
Schenken lassen oder
kaufen.
Ich sage jetzt nicht vom Friedhof klauen.
Nee,
nein, das habe ich nicht gesagt.
Machen. Das wollen wir nicht machen. Das wollen wir auf gar keinen Fall machen. Aber also schenken, man kann die Blumen natürlich kaufen im Blumenladen oder man kann sie selber pflücken. Da gibt es ja Felder, auf denen man das machen kann. Und da steht jetzt natürlich nicht ständig jemand rum, der abkassiert. Das wird da anders geregelt, gelöst. Es gibt so eine Box und da kann man Geld reinschmeißen oder eben nicht. Und wenn man nicht zahlt, dann hätte man die Blumen ja geklaut und hoffentlich auch noch ein schlechtes Gewissen dazu. Mit genau diesem schlechten Gewissen haben die Blumenpflücker, die nicht zahlen, aber gar kein Problem. Was ist denn da bitte schön los? Blumen einfach mitnehmen? Unser Reporter Stefan Beuting hat sich das Problem mal näher angesehen.
Ja, wir sind hier in Schiefelbusch in Lohmer.
Bergisches Land, östlich von Köln.
Und haben halt hier auf unserem Betrieb einen sehr vielfältigen Ackerbau.
Getreide, Kartoffeln, Spargel, Erdbeeren.
Und als letztes haben wir dann auch noch die Blumen.
Gladiolen, Lilien. Besonders die Sonnenblumen sehen gerade sehr gut aus. Andreas Trimborn ist mit seinen 30 Jahren der Jungbauer hier auf dem Bauerngut Schiefelbusch. Blumen zum selber pflücken haben sie hier eben auch. Auf 3 Hektar Anbaufläche, insgesamt also 6 Fußballfelder. Die Felder liegen an verschiedenen Stellen. Hinweistafeln erklären, wie das funktioniert mit dem Blumen selber schneiden. Eigentlich müsste das gut klappen.
Ja, die Ernte klappt eigentlich immer sehr gut. Also der Absatz ist nicht das Problem. Die Ehrlichkeit mit den Leuten, mit dem Bezahlen ist unterschiedlich.
Nimmt man die Gesamtzahl der Pflanzen, rechnet sich den theoretischen Gewinn aus, zählt dann nach, was in der Kasse ist, dann kommt Andreas Trimborn auf ca. 30-40% des errechneten Gewinns. Ein paar Pflanzen werden nicht geschnitten, das ist der normale Schwund, etwa 10%. Das heißt aber, dass bis zu 2/3 geklaut wird.
Das Problem ist ja auch, dass sie es manchmal nicht passend im Portemonnaie haben.
Das kann natürlich passieren, aber mal ehrlich, das erklärt ja nicht den vollen Fehlbetrag. Es gibt da eine Differenz. Dazu ist auch interessant, eine Webumfrage sich anzugucken von Spiegel Online. Über 2200 Leute haben mitgemacht. Allein 2000 von ihnen geben an, sie würden den Betrag centgenau entrichten oder sogar mehr zahlen. Nach der Rechnung muss es selbst unter den Teilnehmern Leute geben, die Blumen klauen und das nicht mal in einer anonymen Umfrage zugeben. Ich merke, dass Andreas Trimborn viel weniger wütend zu sein scheint als ich.
Man sieht dann, wenn einer schon woanders parkt und dann ernten geht, dann weiß man schon direkt, dass da andere Absichten hinter sind. Und dann fragt einfach mal, ob es schon bezahlt hat. Und dann ist dann meistens schon damit das Problem gelöst.
Wir sind jetzt gerade an einem Feld mit Sonnenblumen, das direkt am Hof liegt. Also Lage spielt demnach auch eine Rolle.
Wenn ein Haus in der Nähe ist, wo man sich immer beobachtet fühlt, sind die Leute deutlich ehrlicher.
Und wenn einmal nicht, dann gibt es offenbar einen Zusammenhang zwischen Zahlungsverhalten und Autogeschmack.
Wenn man Leute beim Klauen erwischt, haben sie meistens ein sehr teures Auto.
Insgesamt scheint Andreas aber zufrieden. Manche zahlen, andere nicht. Sie als Bauern würden eben tun, was geht. Einen positiven Effekt hat wohl auch, wenn die Felder gepflegt sind und wenn die Schilder freundlich gestaltet sind. Und darauf hinweisen, dass es hier nicht einer anonymen Firma gehört, sondern eine Familie ernähren soll. Bei aller Gelassenheit. Seine Mutter, Helga Trimborn, erinnert sich aber, dass sie einmal auch zu härteren Maßnahmen greifen musste.
Na, wir hatten gemerkt, dass sehr viel abgeschnitten worden ist und sehr wenig Geld in der Kasse war.
Die Familie heuert einen Security-Dienst an und der positioniert Kameras.
Und dann ist auch nochmal beobachtet worden von anderen, die am Feld waren, dass ein Kofferraum voll machte und dann weggefahren ist. Und dann haben die sich auch nochmal gemeldet und dann stellte sich raus, dass er einen Blumenladen hatte. Und der hatte das da gepachtet und dann hat er die Kündigung bekommen, denn das war ja Hehlerware, ne? Und das geht natürlich nicht. Ne?
Blumen klauen, die dann auf den Tisch stellen und sich daran erinnern, dass sie geklaut sind. Oder geklaute Blumen an jemand Liebes verschenken. Es klingt doch ziemlich bescheuert, wird aber gemacht und nicht nur hier. Blumen selber schneiden, das ist ein Netzwerk aus Anbietern, die sich gegenseitig über ihre Erfahrungen austauschen. Die größere Perspektive erzählt uns noch mehr über uns selbst und unser Land.
Da gab es eben Rückmeldungen, dass es in verschiedenen Bereichen von Deutschland eben wieder eingestellt worden ist, weil die Ehrlichkeit nicht da war. Und im Süden war es am höchsten und dann wieder im Norden.
Ja, und hier im Westen der Republik liegt der Schiefelbuschhof. Da ist es eigentlich auch gut. Bleibt noch eine Himmelsrichtung, aber konkreter möchte Helga Trimborn hier nicht werden. Ein Teil ihrer Strategie, das sind eben gepflegte Felder und freundliche Schilder. Wobei die und die Kassen solide gebaut sein sollten.
Das ist eine alte Leitplanke, da drin ist die Kasse und ein ziemlich großes Betonfundament ist noch unten drunter. Also man kann es auch nicht einfach rausziehen, auch nicht mit dem Kran.
Das wäre eben ansprechendes Angebot plus passive Sicherheit. Der andere Teil der Strategie, das ist eben Gelassenheit. Wir sind eben nicht wie die Schweizer.
Wir waren aber erstaunt, in der Schweiz war eine Ehrlichkeitsrate fast von 98%. Das ist schon das, was wir in Deutschland nicht erreichen.
Unser Reporter Stefan Beuting über die Schnittblumen und das Problem mit der Ehrlichkeit. Und man muss an dieser Stelle nochmal sehr, sehr, sehr den Stefan Beuting durchs Radio drücken, denn er hat uns hier nach seiner Schnittblumenerfahrung einen riesigen Strauß Sonnenblumen mitgebracht. Und darüber haben sich nicht nur die Verena und ich gefreut. Verena, war schön, ne?
Ja.
Einmal die Nase reingehalten, danach hat man auch gut gerochen nach Sonnenblume.
Riechen Sonnenblumen?
Ich glaube schon so ein bisschen.
Das muss ich gleich nochmal testen, die stehen ja dann noch auf dem Tresen.
Ja eben, wir riechen jetzt mal, wir gehen schnuppern.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Stierkampf. Das ist ja ein Thema, das regelmäßig für Streit sorgt, vor allen Dingen in Spanien. Die einen sagen, hey, das ist spanische Tradition. Und die anderen sagen, Leute, sagen wir, wie es ist, das ist Tierquälerei. Letztere werden sich jetzt freuen, denn der Stierkampf auf Mallorca, der wird jetzt verboten. Verena von Keitz, wer hat das durchgesetzt?
Also das Regionalparlament der Balearen, also der Inseln Mallorca, Menorca, Formentera, Ibiza und Cabrera, das hat eine linke Mehrheit. Und die Regierung ist schon länger an dem Thema dran. Und heute hat das Parlament dann tatsächlich beschlossen, dass es keine blutigen Stierkämpfe mehr geben wird. Nur noch solche, bei denen der Stier nicht zu Schaden kommt.
Das heißt genau was?
Der Torero, der darf den Stier nicht verletzen, also nicht mit Degen und Speeren hantieren, sondern nur noch mit diesem berühmten roten Tuch. Bisher ist es ja im traditionellen Stierkampf so, dass der Stier am Ende immer getötet wird und vorher verletzt wird. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Außerdem darf nach dem neuen Gesetz niemand unter 18 Jahren als Zuschauer dabei sein. Es gibt keinen Alkoholausschank mehr, also es darf kein Alkohol mehr verkauft werden bei so einer Corrida, wie es ja heißt. Und jeder Stier darf maximal 10 Minuten in der Arena bleiben. bleiben.
Ab wann gilt das, ab sofort?
Nicht ganz, es gilt ab Mitte August und bis dahin gibt es dann tatsächlich noch 2 Stierkämpfe, die nach alten Regeln stattfinden dürfen.
Der Stierkampf wird verboten auf den Balearischen Inseln. Infos dazu von Verena von Geitz.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Schön, dass man nicht nur in Quizshows ein Veto einlegen kann, sondern auch da, wo es wirklich wichtig ist. In diesem Fall in Polen. Der polnische Präsident Duda hat heute Morgen sein Veto eingelegt gegen die Justizreform, die die Regierungspartei PiS geplant hat. Umstritten ist ja vor allen Dingen diese Reform deshalb, weil damit die Gewaltenteilung in Polen abgeschafft werden würde. Die PiS möchte nämlich direkt bestimmen, wer Richter werden kann und wer nicht. Am Wochenende haben in 100 polnischen Städten Menschen gegen diese Justizreform demonstriert. Auch viele junge Polen und Polinnen haben dabei mitgemacht. Und ich habe drüber gesprochen mit unserem Korrespondenten in Warschau, mit Jan Palukat. Jan, hat sich denn Präsident Duda von diesen Protesten am Wochenende beeinflussen lassen? Also da waren ja immerhin Zehntausende Demonstranten unterwegs.
Also kalt hat es ihn offenbar nicht gelassen. Er hat es auch erwähnt. Er hat es zum Thema gemacht in seiner Begründung, warum er nun völlig überraschend sein Veto eingelegt hat. Er sagt, die Dinge müssen demokratisch entschieden werden bei uns und nicht auf der Straße. Das geht nicht, dass ein Gesetz solche Kontroversen auslöst. Das war ein Teil seiner Begründung, warum er jetzt eben sein Veto eingelegt hat.
Und hat es auch etwas damit zu tun, er ist ja von Haus aus Jurist, ne? Dass er das dann nochmal besonders bewertet?
Ja, der zweite Teil seiner Argumentation war tatsächlich inhaltlicher Art. Er moniert die enorme Machtfülle, die sich, wenn es denn Wirklichkeit geworden wäre, in den Händen des Justizministers gesammelt hätte. Denn der Justizminister ist jetzt schon, auch das war umstritten, gleichzeitig oberster Ankläger des Landes, Generalstaatsanwalt. Eine politische Staatsanwaltschaft gibt es hier seit kurzem. Und er wäre dann auch einer gewesen, der über das oberste Gericht hätte befinden können. Und Duda sagte, das ist problematisch. Das kann dazu führen, dass Menschen in unserem Land Angst bekommen vor dem Staat. Das heißt ja, und das sagen die Oppositionellen, dass er durchaus diesem Argument zugänglich ist, dass hier möglicherweise doch eine politische Justiz aufgebaut wird. Ist sozusagen der erste Schritt auf dem Weg in eine Diktatur. Das hat er so natürlich nicht gesagt, aber er nimmt einige Argumente der Opposition hier auf.
Was bedeutet denn jetzt dieses Veto von Präsident Duda konkret? Also inwiefern muss jetzt diese Justizreform überarbeitet werden?
Also die Justizreform ist jetzt erstmal jedenfalls in den Teilen, wo Duda sein Veto eingelegt hat, gescheitert. Denn das Gesetzeswerk geht jetzt zurück, die beiden Gesetze, die er mit Veto blockiert hat, ins Parlament. Theoretisch könnte Duda überstimmt werden. Dafür braucht es aber im Parlament, so sind die Verfahrensregeln hier, eine 60%-Mehrheit. Die ist nicht in Sicht. Jedenfalls bräuchte die Regierungspartei PiS um Kaczynski Stimmen der anderen Parteien. Und die anderen Parteien, auch die rechten Oppositionsparteien, sind sehr stark gegen diese Reform. Also auf diesem Weg wird es nach aller Voraussicht nach nicht funktionieren. Das heißt, eine Justizreform muss jetzt völlig neu ausgehandelt werden.
Und wie lange würde das jetzt dauern?
Also Duda hat sich selbst ins Spiel gebracht. Er sagt, er wird jetzt einen eigenen Vorschlag erarbeiten, gemeinsam mit Experten. Das wäre dann schon mal eine Neuerung, denn bisher hat die Politik eigentlich gemacht, was sie will und nicht so sehr auf Experten gehört. Duda sagt, in 2 Monaten wird er damit fertig sein und dann wird das, so verspricht das jedenfalls indirekt, ein Gesetzesentwurf sein, der sicherlich nicht allen gefällt, aber der auch nicht solche Kontroversen auslöst. Denn dass die Justiz hier reformiert werden sollte, ist eigentlich Common Sense. Das sagen viele. Viele Menschen haben einfach sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit der Justiz, mit der Bürokratie dort, mit langen Verfahrenswegen, hohen Gebühren. Und das war vielleicht auch ein Grund dafür, warum am Anfang eigentlich nicht so viele Menschen demonstriert haben für die Justiz. Das hat sich ja in den letzten Tagen massiv geändert.
Die EU, die hat sich ja auch zu Wort gemeldet. Sie hat damit gedroht, Polen das Stimmrecht zu entziehen. Gibt es da schon Reaktionen, also nach diesem Veto jetzt?
Von der EU habe ich gehört, wir sind ja hier in Warschau eher auf die polnischen Stimmen angewiesen, aber dass es dort ein bisschen noch Zweifel gibt, ob das jetzt wirklich die Sache entschärft. Denn wie gesagt, ein Teil der Justizreform wird von Duda durchaus durchgewunken. Da geht es um die ganz normalen Gerichte und auch da wird die Staatsmacht künftig sehr stark und stärker als bisher mitreden können, wer dort den Vorsitz auf dem Richterstuhl hat. Die EU hat durchaus Einfluss hier auf die Diskussion. Zwar fürchtet niemand von der Regierung diese Strafmaßnahmen, denn die wirklich durchzusetzen, das ist ja relativ schwierig. Aber ich habe den Eindruck, dass die EU dazu beigetragen hat, dass sehr, sehr viele junge Leute zuletzt zu den Demonstrationen gegangen sind und damit auch das Gesicht der Demonstration und die Zahl der Demonstranten deutlich erhöht haben. Denn vielen jungen Leuten ist Europa wichtig. Das Reisen über die Grenzen und die Warnung der EU waren ja so zu verstehen, wenn ihr so weitermacht, dann entfernt ihr euch einfach von der EU. Und das ist für viele junge Leute hier eine Gefahr, die sie sehen.
Gehen die Demonstrationen denn jetzt eigentlich weiter in den nächsten Tagen?
Es ist erstmal spontan so gewesen, dass nach dem Veto ganz viele Demonstranten sich gesammelt haben vor dem Präsidentenpalast. Es gab auch einige ungenehmigte Veranstaltungen vor der PiS-Parteizentrale. Da wurden auch einige Oppositionelle verhaftet, also Bürgeraktivisten. Das war allerdings auch keine genehmigte Veranstaltung dort. Ich gehe schon davon aus, und es gibt auch schon den Aufruf, weiterhin Kerzen zu entzünden in der Dämmerung für den Erhalt der Justiz. Denn Duda hat jetzt erstmal sein Veto eingelegt. Aber was am Ende dann gesetzt wird hier, ist ja damit noch nicht entschieden. Also ich denke schon, dass diese Mobilisierung jetzt nicht nachlässt.
Der polnische Präsident Duda hat heute Morgen sein Veto eingelegt gegen die geplante Justizreform. Hintergründe dazu von unserem Korrespondenten in Warschau, Jan Palukat. Das war die Redaktionskonferenz für heute, für Montag. Wir hören uns gerne morgen wieder. Ab 18.15 Uhr sind wir wieder am Start. Für euch Verena von Keitz und tschüss. Ich wünschen einen schönen guten Abend. Genau. Bis morgen vielleicht. Macht's gut. Ciao. Sonja Meschkat ist mein Name.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.